Herzlich willkommen, Zuru Ek, zu unserer Reihe über das Innenleben moderner Sprachmodelle. Ich bin Linda und mit mir wie immer Nova. In Kapitel 4 haben wir noch über Verhalten von außen geredet, über Prompts und Daru-Eber, wie Modelle sich anfühlen. Heute schrauben wir die Motorhaube auf.
Genau, und es wird ehrlich gesagt richtig technisch. Heute geht es um drei Dinge mit sperrigen Namen. LoRa, Residual Streams und Abliteration. Klingt erstmal nach Maschinenraum, aber dahinter steckt eine ziemlich elegante Idee, nämlich, dass man ein KI-Gehirn gezielt umbauen kann, ohne es komplett neu zu bauen.
Und das ist genau der Punkt, der mich fasziniert. Wir haben dieses riesige, starre Grundmodell, das sogenannte Base-Modell. Das hat Monate gekostet und Millionen, das fasst man eigentlich nicht mehr an. Die spannende Frage ist also, wie verändere ich so ein Ding, ohne von vorne anzufangen?
Und da kommt die erste Methode ins Spiel, LoRa. Das steht für Low Rank Adaptation, also eine niedrigrangige Anpassung. Stell dir vor, das Grundmodell bleibt komplett eingefroren und du klingst nur eine winzige, schmale Korrekturmatrix in die inneren Berechnungen ein.
Das musst du kurz aufdröseln. Was heißt niedrigrangig in dem Zusammenhang? Warum ist diese Korrektur so klein?
Der Trick ist mathematisch fast schon frech. Die originale Gewichtsmatrix ist riesig, vielleicht 1000 mal 1000 Zahlen. Anstatt die alle anzufassen, sagt LoRa, ich beschreibe die Änderung als Produkt von zwei sehr duellen Matranzenden. Mada fatte transi arib weißen dit jinsenzen. Bi gim bi ima ba mal naf mal ima bal a. Die eine ist nanzen sich istens i, da ist 1000 mal 8, die andere 8 mal 1000. Diese 8 nennt man den Rang. Und genau weil der so klein gehalten wird, heißt das Verfahren niedrigrangig.
Also die Formel ist im Grunde, das neue Gewicht ist gleich das alte Gewicht plus b mal a. Das alte bleibt unangetastet und b mal a ist der kleine Aufsatz.
Ganz genau. Und weil diese 8 eine winzige Zahl ist im Vergleich zu 1000, brauchst du nur einen Bruchteil der Parameter. Du trainierst vielleicht 1% von dem, was das Gesamtmodell hat, und kriegst trotzdem eine spezialisierte Anpassung. Deshalb kann man LoRas sogar zu Hause auf einer einzelnen Grafikkarte trainieren.
Das ist der Grund, warum es so viele dieser kleinen Zusatzmodelle gibt. Man tauscht sie wie Module aus. Ein LoRa fuhr einen bestimmten Kunststil, eins fuhr einen bestimmten Tonfall und das Grundmodell bleibt immer dasselbe darunter. Ist man da keinen Nahen, kann den anderen zu nahe man son schuhen. Lascht er sie sogar übereinander legen und kombinieren. Und am Ende sind so eine Datei nur ein paar Megabyte statt vieler Gigabyte.
Jetzt kommt aber eine wichtige Abgrenzung, die viele durcheinander bringen. Das Harness, also der System Prompt, der dem Modell vorne Anweisungen gibt, der verändert überhaupt keine Gewichte. Der lenkt nur die Aufmerksamkeit.
Das finde ich einen entscheidenden Unterschied. Der System Prompt ist sozusagen die Stimme im Ohr, die sagt, achte mal hier drauf, sei freundlich, sei vorsichtig. Aber die Verschaltung im Kopf bleibt identisch. Du flüsterst dem Modell etwas zu, du operierst es nicht.
Schön gesagt. Im Fachjargon heißt das, der Prompt verschiebt nur die Position im Vektorraum, also wo sich der Gedanke gerade aufheilt. Die Landschaft selbst, durch die sich der Gedanke bewegt, die bleibt unverändert. LoRa dagegen verbiegt, tatsächlich, echlich, ein Stueck dieser Landschaft.
Und damit sind wir genau an der richtigen Stelle für den dritten Begriff, der heute der eigentliche Aufreger ist, die Abliteration. Bevor wir da reingehen, brauchen wir aber noch ein Konzept, das mittendrin sitzt, nämlich den Residual Stream.
Den Residual Stream kann man sich als die zentrale Datenautobahn durch das Modell vorstellen. Ein Transformer besteht aus vielen Schichten übereinander und durch alle Schichten hindurch läuft ein gemeinsamer Informationsstrom. Jede Schicht liest da etwas raus und schreibt ihre Änderung wieder rein.
Also nicht so, dass eine Schicht der nächsten ein fertiges Paket übergibt und dann vergisst, was vorher war, sondern es gibt diesen durchgehenden Strom, dieses Ruheckgrad, auf dem alle Schichten gemeinsam schreiben. Residual heißt ja so viel wie das, was übrig bleibt und weitergetragen wird.
Exakt. Und dieser Strom ist der Ort, an dem wir gleich die Operation durchführen. Denn die spannende Entdeckung der Forschung war, dass sich bestimmte Konzepte in diesem Strom als Richtungen wiederfinden lassen. Eine Richtung fuhr Höflichkeit, ein Zielfeind schon dennend, eine Richtung fuhr ein bestimmtes Thema und eben auch eine Richtung fuhr Verweigerung.
Das ist der Moment, wo es fast schon unheimlich wird. Du sagst, das Nein des Modells, dieses »Ich kann dir dabei nicht helfen«, das ist nicht über 1000 Stellen verschmiert, sondern es liegt als eine einzige Richtung im Raum.
Verblüffenderweise ja, zumindest erstaunlich gut. Das nennt man den Refusal Vector, also den Verweigerungsvektor. Und die Methode, ihn zu finden, ist clever simpel. Man füttert dem Modell viele schädliche Prompts, die es ablehnen würde, und viele harmlose Prompts, die es brav beantwortet. Im Idealfall ein paar hundert von jeder Sorte, damit der Durchschnitt am Ende stabil und aussagekräftig ist.
Und dann schaut man sich an, was im Residual Stream der mittleren Schichten passiert, in beiden VLen.
Richtig, man mittelt die internen Zustände bei den Ablehnungen und mittelt sie bei den harmlosen VLen und dann bildet man die Differenz. Das, was übrig bleibt, ist im Kern die reine Richtung der Verweigerung. Der Rest hebt sich gegenseitig weg.
Also die Differenz zwischen »Ich lehne ab« und »Ich helfe gerne« ist mathematisch der Pfeil, der auf das Nein zeigt. Und jetzt kommt der Teil, der dem Ganzen den Namen gibt. Was macht man mit diesem Pfeil?
Man rechnet ihn raus. Und zwar dauerhaft, nicht nur vor einen einzelnen Durchlauf. Das Stichwort heißt orthogonale Projektion. Man zwingt die Gewichtsmatrizen, in keiner ihrer Ausgaben mehr in diese Verweigerungsrichtung zu zeigen.
Orthogonal heißt ja im rechten Winkel dazu. Kannst du das anschaulich machen, ohne dass wir die Mathematik verraten?
Stell dir vor, du hast einen Schatten auf dem Boden und du willst eine bestimmte Himmelsrichtung daraus entfernen. Die orthogonale Projektion ist die Operation, die jeden Vektor platt auf die Fläche drückt, die senkrecht zu dieser einen verbotenen Richtung steht. Was vorher nach Norden zeigte, hat danach schlicht keinen Nordanteil mehr. Egal wie sehr das Modell danach versucht, in diese Richtung zu denken, dieser Anteil wird jedes Mal sauber auf Null gesetzt.
Und mathematisch schreibt man das als das neue Ausgabegewicht ist gleich das alte Mal eine Projektionsmatrix P. Diese Matrix P ist genau das Werkzeug, das die verbotene Richtung wegschneidet.
Genau. Und das Ergebnis ist drastisch. Das Modell verliert die Fähigkeit, überhaupt zu verweigern. Nicht, weil man ihm das Verweigern verboten hat, sondern weil der Hebel, mit dem es Nein sagen konnte, physisch nicht mehr in seinen Gewichten existiert. Das ist Ableiteration, manchmal auch Refusal Vector Pruning genannt.
Pruning heißt beschneiden, wie bei einem Baum, dem man einen Ast wegnimmt. Nur dass dieser Ast hier die Sicherheitsbremse war. Und das führt uns zu der großen Streitfrage, um die in der Community erbittert gerungen wird.
Die einen feiern das als Befreiung. Aus ihrer Sicht ist das Representation Engineering, also das gezielte Bearbeiten dieser inneren Repräsentation, ein machtvolles Werkzeug. Man kann Modelle enzensieren und sie zu Hause feinjustieren. Das nennen Homesteering, also selbst am Steuer sitzen.
Und der Reiz ist nachvollziehbar. Du nimmst dir ein offenes Modell, du isolierst nicht nur Verweigerung, sondern theoretisch jedes Muster, jeden Stil, jede Eigenheit und ziehst daran, wie an Reglern an einem Mischpult. Volle Kontrolle über das Verhalten, lokal, ohne Konzern dazwischen.
Aber genau hier kommt die Gegenstimme und die ist ernst zu nehmen. Sicherheitsforscher warnen, dass dieser Eingriff die mathematische Stabilität des gesamten Modells gefährdet. Du nimmst an, der Verweigerungsvektor sei sauber isoliert. Aber so sauber ist die Welt der hohen Dimensionen selten.
Das heißt, diese eine Richtung, die ich da rausschneide, trägt vielleicht noch ganz andere Informationen mit sich, die ich gar nicht entfernen wollte.
Genau das ist die Sorge. Konzepte überlappen sich in diesen Rheumen. Wenn du eine Richtung kappst, beschädigst du womöglich angrenzende Fähigkeiten gleich mit. Das Modell wird dann unzuverlässig auf eine Weise, die du vorher gar nicht absehen konntest. Es halluziniert mehr, es wird in Randbereichen wirr.
Also ist der Kern des Streits eigentlich nicht moralisch, sondern technisch, ehrlich gesagt. Die eine Seite sagt, wir haben endlich totale Kontrolle über die KI-Gehirne. Die andere sagt, ihr habt die Büchse der Pandora geöffnet und wisst nicht, was ihr dabei kaputt macht.
Und das Faszinierende ist, dass beide Seiten dieselbe lineare Algebra benutzen. Es ist kein Hexenwerk und keine Magie, es sind Matrizen, Vektoren und Projektionen. Der Unterschied liegt nur darin, wie viel Vertrauen man in die Sauberkeit dieser Operationen setzt.
Und genau dieses Spannungsfeld, Kontrolle gegen Stabilität, nehmen wir mit. Was ich heute mitnehme, ist, dass diese Modelle eben keine undurchdringliche Blackbox sind. Man kann in den Vektorraum hineingreifen und Muster gezielt verschieben. Im Guten wie im Riskanten.
Damit endet unsere erste Staffel. Wir haben uns von außen nach innen vorgearbeitet, bis hier in den Maschinenraum der Gewichtsmatrizen. In der zweiten Staffel, also Kapitel 6 bis 8, drehen wir den Blick wieder nach außen, hin zu den Folgen.
Wir schauen uns an, was passiert, wenn diese entfesselten Modelle in die echte Welt kommen. Es geht um Sicherheit im großen Maßstab, um die Verantwortung dahinter und um die Frage, wer am Ende eigentlich die Hand am Steuer hat. Bleibt dran, Fuhr, Staffel 2. Wir freuen uns auf euch.